Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, stellvertretende Pfarrerin zu Unterenfelden im Kanton Aargau. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von Reformiert bewegt richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen könnte zu tun haben.
Das ist Staffel 2, Staffel mit Gästen, Episode 7. Thomas Bucho, wieso würde man eine Kirche abrissen wollen?
In dieser zweiten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau. Heute reden wir mit dem Thomas Bucher. Er ist Kirchenpflegepräsident in der reformierten Kirche Zürich Hirzenbach. Thomas, schön, dass du da bist. Kannst du kurz ein paar Worte zu dir sagen und dich vorstellen?
Ich bin 65, bin seit 1985 in der Kirchgemeinde dabei, eigentlich immer aktiv, verheiratet, 4 Kinder, 3 Töchter und einen Sohn und 6 Grosskinder.
Wow!
Sehr cool. Wenn Leute, die regelmäßig unseren Podcast hören, die könnten wahrscheinlich auf die Idee kommen, dass wir unsere Gesprächspartner aufgrund von unserem Namen aussuchen. Wir haben letztens mit dem Thomas Gucker geredet, dem Thomas Schuffelberger, jemand muss den Thomas killen und jetzt mit dir, Thomas Bucher. Aber natürlich haben wir nicht nur wegen dem Namen dich ausgewählt, sondern in der Kirchengemeinde Zürich-Hirzenbach läuft viel Spannendes und unter anderem habt ihr ja einen Inokon angestellt. Was ist das und wieso braucht es das?
Ja, mit dem tun wir immer wieder ein bisschen die Leute necken und überraschen mit dem Namen Inokon. Das ist eine eigene Wortschöpfung von unserem Inokon, selbstverständlich. Und das ist ein innovativ tätiger Sozialdiakon. Das heisst, wir geben ihm einen ganzen Haufen Zeit. Er ist 50% angestellt und er hat ganz, ganz viel von dieser Zeit, die er verbringen mit neuen Sachen ausdenken, querdenken, tiefen bohren, kritisch hinterfragen. Er hat auch eine kleine Gruppe, die ihn da unterstützt, wo er sich regelmässig trifft und wir nehmen auch ein bisschen Geld in die Hand für eine Begleitung von einem, externe Begleitung von einem, Innovationsbüro, wo einer kommt und sie jeweils begleitet die Gruppe.
Und was hat er gebracht, der Inokon?
Zum Beispiel im Kaffee immer wieder Sachen, Coffee and Teats, Sachen querdenken. Oder jetzt zum Beispiel wirklich sehr viel hat er gebracht beim Wettbewerbsprogramm erarbeiten für einen Neubau, wo wir ja noch drauf zu sprechen kommen. Da hat er zum Beispiel mit dem zusammen die 7 Mäntigsfragen auf die Beine gestellt. Das war eine Umfrage in der Gemeinde, die etwa 10 oder 12 Mal gelaufen ist, immer 7 Fragen am Montag und am nächsten Montag nachher die Antworten und Schlüsse daraus, die nachher ins Wettbewerbsprogramm eingeflossen sind. Und da ist uns einfach eine mega Hilfe. Also wenn ich irgendein Projekt andenke, schicke ich das ihm und sage, du das mal tiefer bohren. Und da kommt immer sehr viel zurück, sehr viel Brauchbares, Hilfreiches.
Warum ist euch denn das so wichtig, dass etwas Neues passiert, dass Innovation passiert?
Es muss ja nicht einfach Neues passieren, nur dass etwas Neues passiert. Aber wir treffen natürlich bei uns mit unseren vielen Freiwilligen immer auch wieder auf neue Ideen. Und die nachher zu begleiten und denen zu helfen, dass sie wirklich auf die Beine kommen, das ist für uns ganz wichtig.
Also es ist nicht unbedingt so, dass er selber Sachen anreisst die ganze Zeit, Neues reinstreut, sondern eigentlich mehr den Leuten dabei hilft, das umzusetzen und dort drin eigentlich wertvolle Gedanken beisteuert.
Zum grossen Teil, ja. Und dann gibt es natürlich immer wieder Situationen, wo er mit einer Idee kommt, wo man nachher nachgehen kann und schauen kann, ob das etwas ist. Wir haben zum Beispiel, als er noch Sozialarbeiterausbildung gemacht hat, haben wir mal eine Anfrage gehabt für eine Arbeit, die sie noch machen mussten. Eine Gruppenarbeit, die sie abgeben mussten. Ich glaube, etwa 300 Stunden haben sie da verbraten und die abgeben. Und da hat er in 0,9 uns ein brauchbares so ein Programm aufgestellt, was man könnte bei unserer Gemeinde ein bisschen bohren und schauen. Und ist nachher mit einem Programm für Senioren, das haben sie gemacht, gut auf die Beine gestellt. Und was jetzt der Punkt, warum sie das sagen, ist, das ist nach einem Jahr gestorben. Und das darf. wir sagen, wir wollen Sachen ausprobieren und wenn sie nicht fliegen, dann sterben sie. Und dann, wenn sie fliegen, dann haben wir etwas Gutes gefunden. Und das ist eben etwas ganz Wichtiges, was viele nicht machen, weil sie eigentlich auf der sicheren Seite sein wollen. Man lebt von Steuergeldern, man soll ja nicht Steuergelder verkleppen und verschleudern. Aber wir sagen, es ist nicht verkleppen und verschleudern, sondern wie bei jedem Unternehmen, wo vorne dabei bleiben und gut unterwegs sein, neue Sachen ausdenken, neue Sachen aufnehmen, Ideen testen und dann dürfen sie auch mal schief gehen.
Und gleich, Sachen müssen sich ändern, sagst du?
Ja, unser Umfeld ändert sich auch. Und da wollen wir darauf reagieren. Und wir haben recht viele junge Leute hier, die bei uns mitmachen. Die bringen neue Ideen rein. Und denen wird man da eine Spielweise geben und Möglichkeiten auftun, dass sie arbeiten können.
Jetzt erscheinen überhaupt viele Leute zu haben, die bei euch mitarbeiten. Also jetzt auf der einen Seite haben wir Leute, die noch angestellt haben, auf der anderen Seite viele Leute, die mitarbeiten. Wie sind wir zu diesen Leuten gekommen?
Das geht zu einem Vorgänger von mir zurück, der 1982 als Kirchgemeindepräsident angefangen hat. Und der hat sehr viel Hintergrund gehabt. Und da war das Anliegen von der freiwilligen Arbeit sehr wichtig gewesen. Und dass die so einbringen können. Und das haben wir kontinuierlich weiterentwickelt. Im 2010, wo wir als neue Kirchenpflege haben übernommen, das war gerade so ein bisschen nach einer gewissen Krisenzeit gewesen, wo praktisch die ganze Kirchenpflege zurückgetreten ist und wo ein paar von uns in die Hose sind, haben wir eigentlich nachher da drauf gebaut und können weiterentwickeln. Und das ist auch jetzt, würde ich sagen, wirklich das, wo wir darauf zählen können.
Was ist euch denn wichtig? Also, was für ein Kirchenbild habt ihr denn?
Ja, in unserem neuesten Leitbild, das wir gerade abgenommen haben, sagen wir sind eine Ermöglicherkirche. Also, wir wollen nicht nur Leute beteiligen, irgendwelche Jobs haben, wo wir Leute suchen dafür, sondern wir wollen ermöglichen. Das heisst eigentlich, wenn jemand bei uns auftaucht, dann sehen wir eben nicht den potenziellen Mitarbeiter, wo wir jetzt für Kinderarbeit oder für irgendetwas müssen haben oder zum Kaffee ausschenken, sondern wir sehen bei ihm einen Mensch, der von Gott begabt ist, ganz besonders begabt ist, eine besondere Berufung hat und dann sagen wir laden dich gerne zu einem Gartengespräch ein.
Was ist das?
Kartengespräch, das kommt von einer Idee aus einem Buch von Thomas Sjödin geschrieben, ein schwedischer Pfarrer von einer grossen Kirche in Göteborg. Und der ist dem Apostel Thomas auf die Spur. Der Apostel Thomas, mein Name lässt grüssen, ist so ein bisschen als Zweifler, als der Zauderer bekannt und so.
Genau.
Und das ist eigentlich falsch, sagt der Sjödin. Sondern der Thomas ist einfach noch nicht am richtigen Ort gelandet gewesen. Und später ist er ja dann nachher nach Indien, hat dort ja eine Kirche gegründet, die es übrigens bis heute gibt, Mar Thoma Kirche, eine grosse Kirche, und ist ganz erfolgreicher Apostel geworden. Und der am weitesten weg ist übrigens vor allem, und wahrscheinlich die abenteuerlichste Reise gehabt hat. Und Gartengespräch kommt nachher da davon, dass man sagt, wenn jemand am richtigen Ort ist, wie eine Pflanze, die am richtigen Ort ist, blüht er auf und bringt Frucht. Wenn er am falschen Ort ist, dann kann man machen, was man will, dann kann man Dünger geben und weiss nicht, wässern und schneiden und machen und umgraben, das nützt alles nichts. Und das wollen wir mit diesen Leuten herausfinden, wenn wir sie zum Gartengespräch einladen. Das ist ein Gespräch, das etwa anderthalb Stunden geht und wo zwei Leute teilnehmen von unserer Seite und die Person. Und man einfach die Person mal lernen kennen und mal sagen, okay, wie tickst du? Wie bist du unterwegs? Was hast du mit dem Glauben am Hut? Wo schlägt dein Herz? Was möchtest du da erreichen? Wie hast du dir etwas vorgestellt? Und wie können wir dich da drin unterstützen?
Also das bedeutet, ihr habt nicht Jobs, wo ihr Leute dafür sucht, sondern ihr habt Leute, wo ihr überlegt, was die für Jobs sollen übernehmen.
Richtig, ja. Und der Thomas Sjödin sagt, für 80% der Leute hat man einen Job. Da gibt's etwas. Und für 20% muss man schauen, was man allenfalls Neues kann machen oder anders kann machen. Oder, das sage ich so, ist uns jetzt noch nicht vorgekommen, dass man jemandem würde sagen, du, schau, da gibt's eine Gemeinde, die ist ganz stark auf dem Gebiet. Vielleicht müsstest du über die nachdenken und nicht über uns.
Ja. Also, und ist das auch eure Erfahrung, dass eigentlich meistens, wenn man mit den Leuten die Gartengespräche hat, dass man dann irgendeinen Platz findet, schon in diesen bestehenden Gefässen oder Sachen, die passen zu eurer Kirchengemeinde?
Also, wir haben jetzt mit dem vor einem knappen Jahr angefangen. sind in dem Sinn immer noch recht am Starten eigentlich. Mhm. Wir mussten zuerst mal ein Team aufbauen. Wir haben einen Ermöglicher angestellt, 40%, der daran arbeitet und wo ein Team auf sich umgebaut hat und so unterwegs ist. Und wir sind eigentlich zur Zeit gerade ein bisschen in der Durststrecke. Der Übergang von Leuten für spezifische Jobs fragen und Leute finden, genügend Leute finden für Sachen, das ist ein Spannungsfeld, wo wir zugegebenermassen drinnen stehen und wo nicht, manchmal nicht einfach ist zum Aushalten. Weil es heisst, dass man an gewissen Orten auf dem Zahnfleisch läuft und dann muss man halt mal allenfalls zurückbuchstabieren und sagen, wir können das Gefäß nicht so betreiben, wie wir es idealerweise uns vorstellen würden und müssen das ein bisschen auf Sparflamme tun. Mhm.
Aber das ist ein schmerzhafter Prozess, oder? Etwas beenden. Ich glaube, es gibt nichts Schwierigeres in einer Kirchgemeinde, als etwas zu beenden.
Absolut. Also beenden haben wir es gerade noch nicht müssen, aber man hat den Kaffee zum Beispiel zur Zeit um einen Tag gekürzt. Und das tut echt weh.
Kannst du überhaupt zu diesem Kaffee noch etwas sagen? Wir hatten schon viele Gäste, die noch das gezeigt haben, aber vielleicht gibt es noch Leute, die das nicht kennen.
Ja, 2013 haben wir die Idee gehabt von diesem Kaffee, haben können einen Kredit bekommen von der Landeskirche, also eine Anschubfinanzierung für eine Projektleiterstelle. Haben nachher zu dem Kaffee zuerst mal eine Geschichte geschrieben, wie das wir uns vorstellen könnten, wie das wirklich wirken sollte. Es soll etwas schön sein, es soll etwas anziehend sein, es soll verbindend sein, es soll Brücken bauen ins Quartier. Es soll ein Ort sein, wo sich Leute wohlfühlen und es soll auch eine gute Gastronomie haben, auf dem Level, wo wir das können. Wir sind nicht ein 5-Sterne-Hotel, wo viele à la carte Menü anbietet. Mhm, wir haben da Hilfe gefunden von verschiedensten Orten. Da ist ein Haufen freiwillige Arbeit reingeflossen. Übrigens so Crowdfunding. Das ist ja damals recht aufgekommen. Und wir sind da ein grosses Projekt gewesen mit 50.000 Franken Crowdfunding. Aber überhaupt, das Ganze ist extern finanziert worden. Also insgesamt, ohne die 50.000 von Landeskirche haben wir 200.000 Franken etwa können sammeln. Wow. Für das Projekt. Was man muss sagen, wir haben einen Gastro-Profi, der mal gekommen ist und gesagt hat, entweder macht ihr etwas rechts oder macht nichts. Und das hat dann unser Budget gerade mal 4 gemacht, also von 50.000 auf 200.000. Aber heute ist es etwas Schönes. Wenn Leute reinkommen, die noch nie da waren und das nicht erwartet haben, sagen sie wow. Mhm. Und das ist genau der Effekt, den wir auslösen wollen.
Und warum haben wir dann die Öffnungszeit noch mal da gekürzt?
Zu wenig freiwillige Mitarbeiter durch Corona und gewisse Schlüsselabgänge bei den Schichtleitungen laufen wir zurzeit ein bisschen auf dem Zahnfleisch.
Ja, ja, ja.
Aber das Ziel ist, dass wir im Januar wieder voll auftun.
Mhm, Ihr habt offensichtlich einige Angestellte mit kleinen Pensen, haben wir schon gehört. Jetzt, ihr habt auch jemanden angestellt fürs Fundraising. Aber Thomas, wir sind doch eine Landeskirche. Wir bekommen doch Kirchensteuern.
Ja, die bekommen wir noch. Und das ist auch gut. Und das hilft uns natürlich sehr. Ich denke, das hilft auch der Allgemeinheit etwas zurückzugeben von dem, was wir da bekommen, auch gerade auf der sozialen Schiene und so. Das ist sehr gut und sehr schön. Es gibt einen Artikel von Frank Weyen, der im Handbuch für Kirchenentwicklung ist, vom Ralf Kunz. Und der Ralf Wein sagt dort, dass Kirchensteuer ein deutschsprachiges Phänomen sei. Jawohl. Sogar schon wenn man in die französischsprachige Schweiz geht, werden Kirchen anders finanziert, nicht durch Kirchensteuer. Und wir sind also eigentlich die kleine Minderheit und die wirklich eine kleine auf der Welt, die Kirchensteuern überkommt. Auch die anglikanische Kirche hat keine Kirchensteuern und ganze Haufen andere Kirchen eben auch nicht.
Jawohl. Aber wir haben sie ja. Warum denn noch Fundraising?
Wir haben es noch, das ist wahr, aber der Frank Wein tut in seinem Artikel zeigen, dass man zurzeit so wie eine Seitwärtsbewegung hat. Seit dem 2010 stellt man das explizit fest. Grosse Kirchenaustritte anzahlmässig und gleichzeitig wachsende Kirchensteuern, weil es uns wirtschaftlich recht gut geht und noch starke Leute, also finanziell stark aufgestellte Leute, Kirchensteuer zahlen. Das ist aber eine aussterbende Spezies im wahrsten Sinn vom Wort. Und von dort her wird der Einbruch kommen bei den Kirchensteuern und schauen wir besser jetzt, schauen, wie dann die Augen reiben und uns überlegen, was wir machen.
Also das heisst, dass ihr jetzt in Fundraising investiert, soll helfen, wenn dann Kirchensteuern merklich zurückgehen?
Das ist ein Grund. Und das andere ist ja, wie ihr festgestellt habt, wir haben einen Haufen Ideen, die auch Finanzen brauchen.
Ja.
Und die wollen wir finanzieren. Und für das längt natürlich Dinge nicht. Längt Kirchensteuern nicht. Und ich denke, dass es gerade auch bei Landgemeinden und so noch viel schmerzhafter ist wie bei uns. Also, wo nicht einmal einen Sozialdiakon anstellen können oder so. Oder auch ein Projekt finanzieren. Da ist das dringend nötig.
Einfach so, von was reden wir? Wie viel könnt ihr im Jahr an Spenden sammeln?
Also zurzeit sammeln wir gut 60'000 Franken mit dem jetzigen Förderverein. Aber das Ziel ist, das wesentlich zu steigern. Wir müssen schauen, wie weit wir das steigern können. Wir haben heute Abend gerade mit der Frau, die eine Consulting-Firma hat für Fundraising, eine Auswertung von ihren Erhebungen, die sie gemacht hat in den letzten Wochen bei uns mit den Mitarbeitern und verschiedenen Leuten.
Mhm.
Und das soll auch dazu dienen, zu unseren Weg weiter festlegen und klären.
Jetzt, neben dem, dass ihr das macht, habt ihr Plan, eure Kirche abzurissen und neu zu bauen. Wie kommt man denn auf so eine Idee?
Ja, auf Anfang nicht nur, weil wir einen grünen Gückel wollen. Der ist ja in.
Ja, genau.
Das ist auch gut. Das ist auch gut, der grüne Gürtel. Und den werden wir sicher ohne Probleme haben nachher. Aber wir haben 2013 gehört von dieser Erhebung, die gemacht worden ist von einer Firma im Auftrag von der Landeskirche, die den Bestand von den verschiedenen Gebäuden mal aufgenommen hat. Da haben wir festgestellt, dass unser Gebäude, das 1956 gebaut worden ist, ich glaube 56, dass das nicht geschützt ist. Das hat gewisse Alterserscheinungen und von der Zweckmäßigkeit fehlt es ihm auch. Außerdem sagen wir können wesentlich mehr Potenzial rausholen auf dem Plätzen Land, wo wir da haben. Also 4.800, 900 Quadratmeter haben wir. Da kann man wesentlich mehr rausholen, wie das jetzt da rausgeholt wird. Und von dort her sind wir auf den Gedanken gekommen, können die Kirche abzureissen und neu zu bauen.
Mhm.
Also was heisst denn noch mehr machen?
Also, wir haben uns noch verschiedene andere Sachen überlegt. Das eine ist, dass wir grundsätzlich etwas bauen, das belebt ist, wo man nicht nur in die Kirche geht und wieder weggeht, sondern etwas, das viel mehr lebt und viel mehr verwoben ist mit dem Quartier. Eigentlich wollen wir im grossen Stil das machen, was wir im Café auch schon gemacht haben. Eine Brücke ins Quartier bauen. Und damit verbunden, tun wir also nicht nur eine Kirche bauen, sondern wir bauen etwa so 35 bis 40 Wohnungen noch zusätzlich.
Oh.
Und Coworking Space. Die Wohnungen sollen helfen, die Kosten zu neutralisieren, dass wir also quasi über die Wohnungen nachher können das ganze Gebäude finanzieren. Die sollen trotzdem noch erträglich sein vom Zins her, aber vom Miete her, aber das ist so angestrebt.
Und die Coworking Space und die Wohnungen, hat das irgendetwas mit Kirche zu tun denn?
Bei den Wohnungen haben wir uns überlegt, dass wir allenfalls noch ein evangelisches Studienhaus machen würden. Das sind wir am Überlegen mit dem Ralf Kunz zusammen, dass wir so etwas würden in die Hand nehmen, dass wir da Platz schaffen für ein evangelisches Studienhaus. Die Wohnungen werden so konzipiert sein oder respektive alles zusammen wird so konzipiert sein, dass es auf gemeinschaftliches Unterwegssein ausgelegt ist. Das heisst aber nicht, dass wir ein Kloster bauen, wo nur Mönche da sind oder Nonnen oder nur Gleichgesinnte vor Kirchen. Das wird grundsätzlich ein offener Ort sein. Aber mit dem Anliegen, dass gelebt wird, miteinander unterwegs, dass man miteinander unterwegs ist. Und der Coworking Space, der ist schon auf das ausgelegt, dass man im Quartier, gerade auch, wo es mehr Homeoffice gibt und so, kann so etwas zur Verfügung stellen und dass es da zu einer natürlichen Durchmischung kommt mit der Kirche. Der kirchlichen Aktivitäten. Auch der Kirchenraum wird eindeutig sakralen Charakter haben, aber wir bauen einen trockenen Kirchenraum, heisst akustisch. Mhm. Das heisst, wir werden auch für andere Veranstaltungen können brauchen.
Oh, ich beneide euch. Und wahrscheinlich wird dann eure Kirche sogar ein eingebautes WC haben, das wir zum Beispiel nicht haben. Da muss man immer gegenüber die Strasse über ins Messmerhaus, wenn man aufs WC will. Ja.
Gut, das haben wir jetzt schon. Aber der Architekt hat gesagt, oben auf die Kirche baut er keine WC. Also das Siegerprojekt, das jetzt da rausgekommen ist, der Wettbewerb ist ja abgeschlossen. Und wir haben jetzt gerade vor kurzem eine Vernissage gehabt und dann ist die mehrere Tage, wo das ist vorgestellt worden, das Projekt, respektive alle Projekte und Ziegenprojekte. Und der hat also definitiv sogar einfach hauptsächlich drei Gebäude hat er gestaltet. Und auf die Kirche rauf kommt kein WC, hat er gesehen. Das können Sie sich nicht vorstellen, auf der Kirche oben ein WC zu haben.
Einfach irgendwie, weil es komisch ist, so vom Gefühl her.
Genau. Ja.
Aber das heisst in dem Fall, euer Gebäude und Gebäudestruktur widerspiegelt ein Stück weit auch, wie ihr euch als Kirche versteht?
Ja, absolut. Das ist unser grosses Anliegen, dass wir da etwas zeigen von der Schönheit vom Glauben von Gott. Das soll die Leute, bei den Leuten soll es einen gewissen Wow-Effekt auslösen. Und es soll die Offenheit signalisieren, dass man gut ein- und aus kann und dass man nicht einfach eine Wagenburg hat, wie es jetzt ein bisschen mehr ist, und dass man auch sieht, was läuft.
Mhm. Ihr habt sehr viele Projekte, sehr viele Ideen. Können wir dort noch ein bisschen dahinter schauen? Was motiviert euch denn?
Also wir möchten eigentlich das teilen, was wir mitbekommen selber und was wir täglich von Gott geschenkt bekommen. Das ist das, was wir teilen wollen. Und da sind wir dran. Das ist eigentlich immer wieder die Sache, die bei uns auf dem Tisch ist, täglich. Wenn ihr bei uns zum Beispiel in unserem Verteiler seid von Stephanskirche Fokus, das sind etwa 170 Leute, die so ein bisschen zu einem engeren Kreis gehören, die sich interessieren. Das ist nicht geschlossen, da kann irgendjemand dazukommen, der sagt, ich komme hier in die Kirche, ich habe ein Interesse, das ist so mehr unser Kommunikationskanal. Da gibt es einmal in der Woche ein Ermutigungsmail. Irgendeine Geschichte, die man gesammelt hat und wo erzählt wird. Und da ist in den meisten Fällen irgendein Bezug auf das Leitbild gemacht. Also bei uns ist das nicht irgendetwas, was man mal gemacht hat und wo in der Schublade ist, sondern das ist immer wieder da.
Und wie sieht denn das Leitbild aus?
Das ist noch kürzer geworden als das letzte Mal. Das letzte war eine gute Seite gewesen. Also haben wir schauen, dass wir so eine Seite gebracht haben. Jetzt haben wir es auf weniger wie eine Seite gebracht. Und es ist grundsätzlich, setzt das zusammen aus, was wir wollen und was wir tun. Und was wir tun, setzt sich zusammen als evangelische Gemeinde, was wir tun als evangelische Gemeinde, was wir tun als Quartiergemeinde mit Ausstrahlung, was wir tun als gemeinschaftsorientierte Ermöglichungskirche. Und was wir wollen, wir bieten Menschen in Hirzebach eine geistliche Heimat und sie einen prägenden Bestandteil vom Quartierleben. Wir schaffen Raum für Begegnungen, Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Wir sind motiviert durch das Evangelium von Jesus Christus und die Liebe von Gott, die für alle gilt. Und der Slogan ist, im Begegnen wächst Leben.
Mhm. Und das ist nicht nur Papier, sondern machen wir auch?
Das ist das Anliegen. Besser kann man immer machen. Die Luft gegen oben gibt es immer.
Mich würde jetzt gerade noch ein bisschen interessieren, wie ist es zu dem Papier gekommen, beziehungsweise was würdest du sagen, wer sind Träger von dieser Vision in erster Linie in eurer Kirchengemeinde?
Also ich würde sagen, das ist recht breit abgestützt unterdessen. Ich kann da schon aus der Schule plaudern, wie das geworden ist. Ganz einfach. Wir haben 2010, als wir sind da eingestiegen in die Kirchenpflege, haben wir gesagt, wir nehmen mal jeden Stein von der Kirche in die Hand. Also alles, was so gemacht wird und was so läuft und was da an Papier rum ist und schauen dran und sagen, ist das noch zeitgemäss oder ist das nicht zeitgemäss? Wir haben unterdessen auch zum Beispiel eine total revidierte Kirchgemeindeordnung, also solche Sachen. Und dann haben wir gemerkt, es ist ein Leitbild rum, wo also ein klassisches Leitbild ist von der Kirche. Relativ umfangreich, schwierig zu kommunizieren, eben genau so in einem Prozess erarbeitet, wo man viel geschafft hat und mit Herzblut geschafft hat und es dann versorgt hat in der Schublade. Und dann haben wir gesagt, das kann es irgendwie nicht ganz sein. Und dann sind wir, ganz ehrlich gesagt, einfach mal auf die Suche im Internet, gibt es irgendwelche Leitbilder, die uns entsprechen würden. Wir haben also nicht in dem Sinne Leitbildprozess angestoßen, sondern haben gesagt, okay. Und dann sind wir fündig geworden bei einer Gemeinde in Freiburg, im Breisgau, bei einer Studentengemeinde. Interessant, ja, eine junge Gemeinde. Und haben das übernommen und für uns angepasst. Und mit dem sind wir dann unterwegs gewesen, haben mit dem gelebt und denke ich gut gelebt und die Leute haben wirklich mit der Zeit gesagt, ja, das ist das, was uns ausmacht. Und jetzt haben wir es noch schärfen. Und das haben wir gemacht. Das war ein länger Prozess gewesen, weil es immer mal ein bisschen liegen. Aber grundsätzlich sind die Hauptträger, die da sind, konsultiert worden, sind Kirchenpflege und Mitarbeiter, respektive Gemeindekonvent gewesen. Das ist ein bisschen grösser. Und was aber ganz fest geholfen hat, ist auch die ganze Diskussion um einen Neubau. Weil da geht es uns ja effektiv nicht nur um Mörtel und Steine, sondern da geht es uns um Inhalt. Und Sachen da schärfen und zu fragen, okay, stimmt das? Und von dort her haben wir ja nachher auch den ganzen Input gehabt über die Meinungsfragen und die Diskussionen, die wir mit Leuten geführt haben. Und von dort her kann man sagen, ist es schon etwas, was uns abbildet.
Also ist eigentlich gerade durch das, also das Papier ist jetzt eben nicht nur ein Papier, sondern es wird ein Gebäude und darum muss man sich überlegen, wie das Gebäude das widerspiegelt und wird so umso mehr eigentlich noch verankert, die Vision.
Ja, und es war interessant gewesen. Jemand, der sich halt bei uns als Bauherrenvertreter bewirbt, war auch jetzt an der Finissage. Und er hat gesagt, es ist ja schon noch interessant. Normalerweise ist das, was mich interessiert, oder also was generell die Leute vom Bauen her interessiert, relativ weit vorne auch schon in meinem Wettbewerbsprogramm. Bei euch habe ich bis auf Seite 45 müssen lesen. Habe Ideen, Konzepte, Visionen gelesen, schon klar, eine gewisse Klarheit, wie das soll ausgestaltet sein, was ich bei anderen manchmal noch nicht einmal finde, wenn sie anfangen zu bauen. Und er hat gesagt, ich kann euch nur ein Kompliment machen, was da schon erarbeitet worden ist und was da schon für Substanz da ist. Und das ist auch unser Anliegen, würde ich sagen. Ich habe in meiner Redefinissage hauptsächlich Bezug zum Leitbild gemacht und gesagt, darum ist es so und nicht anders.
Also das heisst, es braucht eine grosse Vision, um ein grosses Gebäude zu bauen?
Eine grosse Vision. Ich würde sagen, es braucht eine gewisse Klarheit, ja. Und es braucht eine Klarheit auch eben, was wir wollen und was wir tun. Das muss in dem Sinn nicht eine grosse Vision sein, weil wir müssen manchmal selber sagen, wir haben vielleicht von unserem Mut manchmal schon noch ein bisschen Angst. Wo wir das so ein bisschen haben, das Vater geschlagen jetzt, was als nächster Schritt auf uns zukommt, jetzt nach dem Wettbewerbsprogramm. Was da alles muss dran gedacht werden und was wir auch als Gemeinde müssen leisten, was wir nicht einfach als Bauern abdelegieren, um das begleiten, um das gut unterwegs halten, um am Schluss zwar ein Gebäude zu haben, aber es geht ja hauptsächlich um den Inhalt. Das ist recht anspruchsvoll noch, was auf uns da zukommt. Und gleichzeitig ist es eine Chance, weil es ist jedem klar, jetzt in den nächsten Jahren können wir nicht einfach nach Schema X leben, weil wir werden mit dem Abriss von Kirchen, von unserem Daheim so quasi konfrontiert sein. Und das ist natürlich eine einmalige Chance, um neue Sachen auszuprobieren und zum Neues gestalten.
Jetzt in diesem Gespräch fällt mir auf, wir haben noch keine Sekunde über einen Pfarrer oder eine Pfarrerin geredet. Spielen die bei euch nicht so eine Rolle?
Ich habe gestern gerade unser Pfarrer Gerd, dass er 10 Jahre da ist. Und er hat gesagt, es wird nicht manche Pfarrer das mitmachen, was so wie wir unterwegs sind. Der Pfarrer spielt eine sehr wichtige Rolle, aber er ist einer unter anderen. Das merkt man zum Beispiel beim Gottesdienst. Ein normaler Gottesdienst, da hat der Pfarrer den ersten Auftritt bei der Predigt. Wenn er nicht in der Band spielt. Ja. Wir haben verschiedene Bands, die da spielen, aus einem einfachen Grund, dass sie nicht jeden Sonntag drankommen. Und der Pfarrer spielt auch in der Band mit, manchmal sogar in Zwenen, und tut sich da gerne beteiligen. Aber er ist einer unter anderen, der sehr prägend ist, natürlich, durch sein Amt und durch das Gewicht, das er so hat, rein das Amt, aber auch die Zeit, die er natürlich mehr hat, wie irgendjemand anderes. Aber er ist ein Mitspieler, ja, ein wichtiger.
Und seine Rolle definiert sich in dem Fall, dass er nicht der Chef ist, sondern auch, wie du es vorhin mal genannt hast, Ermöglicher.
Ja, also wir haben ihn auch so angestellt. Wir haben ihn gefragt, was er unter Coaching versteht. Und das haben wir jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin gefragt, wo wir angestellt haben in den letzten Jahren, was sie unter Coaching verstehen. Und Coaching ist halt eben andere ermöglichen und multiplizieren. Und das ist, glaube ich, eines der Geheimnisse, zu multiplizieren und nicht selber machen. Wer selber macht, der kann so viel leisten, wie er Zeit hat. Wer multipliziert, der kann das vervielfachen.
Wie ist das eigentlich bei euren Angestellten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Ist das immer einfach zwischen ihnen?
Das ist eine erfreuliche Sache zurzeit. Ich habe eigentlich immer in den Gesprächen, in den Jahresgesprächen, Standortgesprächen, wenn ich frage, wie gehst du mit Konflikt um, haben wir eigentlich nicht. Also das ist zurzeit sehr erfreulich, dass wir wirklich sehr harmonische, es gibt Leute, die sagen, fast überharmonische Situation haben. Ich würde sagen, wir diskutieren schon hart miteinander, aber es ist doch eine gemeinsame Vision da, ein Miteinander da und eine gute Stimmung unter den Mitarbeitern zurzeit, ja. Sie fühlen sich alle im Boot, sie können mitgestalten und von dort her sind wir wirklich sehr dankbar, wenn wir unterwegs sind.
Und wenn ich dich richtig verstanden, wissen Sie alle auch, um was es geht. Und nicht jeder tut sein eigenes Garten pflegen.
Explizit nicht. Also interessant ist, ich würde sagen, dass die freiwilligen Mitarbeiter manchmal fast gefährdeter wie unsere Mitarbeiter.
Ja.
Das hat mit der Geschichte zu tun, da brauchen wir jetzt nicht drauf einzugehen, aber es ist etwas, wo wir noch am dran arbeiten sind und wo wir zurzeit auch ein bisschen am Umgraben sind. Also in dieser Studie «From Anecdote to Evidence» von der anglikanischen Kirche, die 2011 bis 2014 gemacht worden ist, gibt's übrigens auch auf Deutsch, ich weiss gerade den Titel nicht. Dort ist ein Schlüssel von einer Gemeinde, die gut unterwegs ist, dass sie in den Schlüsselpositionen rotiert. Und das habe ich mich immer gefragt, wie macht man das? Und jetzt durch die Gartengespräche kommt das ein bisschen mehr in Fahrt, dass man auch mit Leuten, die schon lange im Amt sind, ein Gartengespräch macht und sagt, hey, bist du noch am richtigen Ort? Oder bist du überhaupt am richtigen Ort? Und dass nachher solche Eichen umgepflanzt werden und an ein anderes Ort kommen und damit nachher andere Leute zum Blühen kommen.
Also das macht man, wie sich die Leute weiterentwickeln oder wie sich die Aufgaben weiterentwickeln? Oder beides?
Ich denke, weil sich die Leute weiterentwickeln und ja, teilweise auch, weil man Aufgaben sieht, wo man könnte sagen, hey, da hätten wir ja eigentlich jemanden, der prädestiniert wäre. Können wir vielleicht mal mit ihm darüber nachdenken. Aber die Gartengespräche haben wir ja bewusst jetzt nicht nur mit Neuen gemacht, sondern mit allen machen wir die, die bei uns gemeint sind.
Wir nehmen etwas anderes Wunder. Ihr habt euch lang dagegen gewehrt, dass ihr Teil von der riesigen Kirchgemeinde Zürich werdet. Und dann habe ich mich gefragt, ist euch eigentlich wie eine Art Quartier wichtiger als Stadt?
Also, wir sagen, was wir tun, als Quartiergemeinde mit Ausstrahlung, vernetzen wir uns mit Institutionen, Organisationen und Bewegungen und handeln wir lokal, aber auch regional und global. Uns ist das Quartier wichtig, ja, und gleichzeitig tun wir ganz bewusst uns vernetzen über das Quartier aus. Da kann man zum Beispiel beim Kaffee sehen, wo über 60 Gruppen sich in den 6 Jahren, wo es das Kaffee jetzt gibt, um das Kaffee anzuschauen. Also, wir haben die Leute gerne eingeführt und diesen Leuten die Leute reinschauen und sie probiert zu inspirieren, für selber etwas zu machen. Also, uns ist nicht einfach wichtig, dass wir für uns sind. Gleichzeitig sagen wir, das Quartier hat einen riesen Vorteil. Wir haben zum Beispiel kurze Entscheidungswege. Sehr schnell sind wir bei einer Entscheidung. Die Leute können sich identifizieren, die Leute haben Ansprechpartner, gerade bei so vielen freiwilligen Mitarbeitern enorm wichtig, dass man einen Ansprechpartner hat, der vor Ort ist, wo man sieht, wo man spürt. Wir können jemandem von heute auf morgen einen Schlüssel in die Hand drücken, ohne Probleme für das Gebäude. Wir haben über 120 Schlüssel im Umlauf,
wow,
für unsere Kirche und Kirchgemeindehaus.
Okay.
Und wir wollen mit Vertrauen arbeiten. Vertrauen, das muss man spüren. Das kann man nicht irgendwo von oben runter oder von weit weg pflegen. Und wir haben 2015 bereits und dann 2017 explizit einen Kriterienkatalog gemacht, wo wir all die Punkte geprüft haben, die für uns wichtig sind. Da haben wir auch offengelegt und wir haben uns auch immer entsprechend eingebracht in die Reform. Wir haben uns sehr konstruktiv und engagiert in die Reform eingebracht und sind einfach dann zum Schluss gekommen, nein, das ist nicht für uns. Das würde unsere Gemeinde verreissen, das würde unsere Gemeinde verändern, so, dass wir sie nicht mehr könnten so führen, wie wir sie jetzt führen.
Ja. Ja, das ist klar. So eine grosse Kirchgemeinde, die kann nicht so agil sein, wie einfach eine Einzelkirchgemeinde.
Ja, das ist so, ja.
Jetzt noch eine Frage. Was würdest du sagen, dass, du weißt ja, ich bin ein einfacher Pfarrer vom Land. Was würdest du sagen, soll eine einfache Kirchgemeinde als nächstes tun, wenn sie vorwärts gehen?
Also ich würde sagen, ein ganz wichtiger Punkt ist, Geschichte kennen, ihre eigene Geschichte kennen. Und sagen, wo können wir anknüpfen bei dieser Geschichte? Was ist ein logischer weiterer Weg, um an dieser Geschichte anknüpfen, wo sich Sachen verändern, aber grundsätzlich kann man nicht einfach jemand anders werden. Mhm. Und dann muss es breit abgestützt werden. Es braucht einen Kern von Leuten, die das mitträgt, die sich engagiert, mal ein paar Jahre, und sagt, da wollen wir etwas miteinander anschieben. Und es braucht gerade in der Landeskirche auch das Vernetzen. Also, unsere Akzeptanz, würde ich sagen, und Sichtbarkeit im Quartier ist gewachsen dadurch, dass wir zum Beispiel eine Kinderwoche machen im Februar, denn wenn die Migrantenkinder da sind. Das haben wir nämlich herausgefunden, dass die im August nicht da sind. Und da haben wir bewusst im Februar eine gemacht. Und da sind jetzt zum Beispiel auch Sportvereine dabei und so, die da können rekrutieren, die Kids. Also ich kann aber am Programm beteiligen. Und das Gemeinschaftszentrum und so. Und dass man sich da gut vernetzt mit den lokalen Players, das ist ganz wichtig. Und dann denke ich, müssen wir, wie gesagt, so ein Leitbild nachher von dem ableiten, wo man sagt, was macht uns aus? Und was ganz wichtig ist, Geschichte erzählen. Immer wieder Geschichte erzählen. Weil das gibt eine Verankerung in der Vergangenheit, aber das gibt auch eine Dynamik gegen vorne. Wenn Sachen passieren, wenn man merkt, da gibt's Ermutigung, da gibt's Freude, da gibt's Erfolg, Erfolgsmeldungen, da gibt's vielleicht auch manchmal etwas Schwieriges, aber Geschichte erzählen und das Lager führen, das ist ganz wichtig.
Also Geschichten erzählen zu was bei euch in der Gemeinde läuft oder was aus der Vergangenheit auch schon passiert ist. So.
Beides. Mhm. Also das eine ist aus der Vergangenheit, aber man darf nicht nur der bleiben kleben, sondern nachher auch von heute und jetzt. Aber die Verbundenheit mit der Vergangenheit, die ist ganz wichtig. Und von dort her müssen wir die Geschichten auch ein bisschen sammeln und immer wieder mal erzählen. Dass die lebendig bleibt, dass die Leute auch wissen, warum sind wir so geworden, wie wir heute sind. Und was bedeutet das für unsere weiteren Pläne? Mhm.
Dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage, Thomas. Und zwar nimmt es uns Wunder, was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
Hoffnung für die Kirche gibt mir, dass wir zum Beispiel bei uns sehen, dass gerade auch Junge Freude am Glauben haben, Hoffnung schöpfen im Glauben, sich aktiv damit auseinandersetzen, auch mit Zeitfragen und Antworten finden. Und auch Antworten weitergeben. Und Hoffnung gibt mir vor allem, dass sich Gott nicht verändert. Und dass er uns das zusagt, dass er der gleich bleibt. Und wenn er der gleich bleibt, dann können wir auf das bauen, gleich wie sich unsere Situation auch verändert. Und von dort her gehen wir, glaube ich, hoffnungsvoll und mit Freude in die Zukunft.
Sehr gut. Ich danke dir sehr herzlich, Thomas Buchel. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
Dankeschön.
Gut, wir sind zurück im Studio. Anna, was ist dir geblieben von diesem Interview?
Ich habe etwas besonders spannend gefunden, wo einfach immer mal wieder rausgekommen ist oder durchgeschonen ist bei dem, was er gesagt hat. So der Aspekt von der Vision, wo ich das Gefühl habe, ist bei ihnen mega, mega verankert, dass sie wirklich wissen, wer sie sind als Kirchengemeinde, was ihnen wichtig ist und wo sie hinwollen. Und alles auch ein bisschen mit dem verknüpft ist. Also, dass sie, wenn sie neue Sachen ausprobieren, auch nicht einfach irgendetwas machen, sondern dass das verknüpft ist mit der Identität von, wir sind eine Quartierskirche, wir möchten für die Leute da sein. Und auch eben ihren Neubau an dem ausrichtet, wer sie sind als Kirchengemeinde oder auch die Art und Weise, wie sie sich finanzieren. Oder auch für was sie denn ihre Finanzen nutzen wollen. Dass es nicht auch nur darum geht, zu erhalten, sondern eben das nutzen für die Projekte, die sie zu dem machen, wo sie sind, als Kirchengemeinde.
Ja.
Das finde ich, ist mega cool. Und ich denke, gerade der Punkt, den er gesagt hat, mit den Geschichten, die sie erzählen, ich glaube, das ist ein mega, mega wichtiger Punkt, wie so eine Vision auch vermittelt wird. Dass du eben nicht einfach so ein Leitbild, ein abstraktes Leitbild hast, sondern dass du immer wieder hörst, wer du bist und was dieser Gemeinde wichtig ist, aufgrund von diesen Geschichten, die erzählt werden.
Ja, beides interessanterweise kommt in unserer Episode 4 von der ersten Staffel auch vor. Das von der Vision, wie wichtig das die ist und dass Vision verbunden ist mit Geschichten.
Ja, stimmt.
Interessant, wie die Motive dort einfach, ja, wiederkommen. Ich habe es auch interessant gefunden bei dem Thema von der Zusammenarbeit eben mit der neuen Grosskirchgemeinde in der Stadt, dass sie dort, so wie er erzählt hat, sehr visionstrieben sich dann gegen das entschieden haben. Nicht irgendwie, weil sie gefunden haben, wir finden das blöd oder sonst irgendetwas oder die anderen blöd oder so, sondern dass sie einfach gesagt haben, überlegt haben, passt das zu unserer Vision, was passt zu unserer Vision und dann einfach einen Entscheid getroffen haben.
Mhm, ja. Ja, ich glaube, es kann eben dann viel Prozess auch erleichtern. Also ich habe im ersten Moment so gedacht, es tönt dann an, dass du mega viel Zeit darauf verwendest, um irgendwie überhaupt herauszufinden, wer du bist und das irgendwie viel Ressourcen und Energie kostet. Aber ich glaube, wenn du das mal hast als Gemeinde, dann nachher musst du ganz viele andere Sachen eben nicht mehr so viel Energie darauf verwenden, weil du einfach es schon weißt und dann so Entscheidungen leichter kannst treffen.
Ja, ja. Vision zieht an und stößt ab.
Mhm. Was hast du noch so mitgenommen, Lukas?
Für mich war sehr eindrücklich das, was er erzählt hat über den Umgang mit nicht angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also mit den sogenannten Freiwilligen. Dass sie nicht angehen und sie sehen einen Job, wo sie jemanden brauchen und dann suchen sie einen Freiwilligen dafür, sondern dass sie mit den Freiwilligen, mit den Leuten reden und probieren abzuklären, wo stehst du, was kannst du, was willst du vor allem? Und dann überlegen, wo ist dein Platz da drinnen? Ist interessant, dass wir auch über das geredet haben in der Episode 5 von der ersten Staffel, dass man nicht soll Jobs verteilen, sondern Verantwortung abgeben. Also anders denken über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ressourcenmässig denken, nicht vom Bedürfnis her, wo du als Organisation, als Kirche gemeint hast, aber unbedingt dort brauchen wir jemanden, sondern dass sie dann auch sagen, wenn wir, also wenn ich ihn richtig verstanden habe, wenn es einfach nicht so viele Leute im Kaffee dort sind, wird es einen Tag reduziert, die Öffnungszeiten. Nicht, dass man mit ums Verrecken irgendwelche Leute anbringt, um doch zu machen, sondern dass man mit den Leuten, die wir haben und mit dem, was sie wollen, die Kirchgemeinde gestaltet. Das hat mich sehr beeindruckt.
Ja, ich habe es auch dort spannend gefunden, die Zahlen, die er gebraucht hat, für, was ist jetzt gewesen, 80%, 20%.
Ja.
Also, dass du 80% von den Leuten kannst neu mehr platzieren, wo sie da auch gebraucht werden, schlussendlich. Also, so habe ich es verstanden. Also, nicht, dass jeder nachher findet, oh, ich will da noch mein eigenes Ego-Projekt aufziehen.
Ja, ja, genau.
Und das finde ich noch cool. Also, ich hätte das, glaube ich, nicht so erwartet.
Habe ich auch noch nie gehört. Das war spannend gewesen, ja. Ja. Ja, das war ein interessantes Gespräch gewesen. Sehr gut gewesen. Anna, gell, jetzt gäbe es noch etwas zu Aufwärts stolpern zu erzählen.
Genau. Vielleicht hat das jemand schon gemerkt, wir hatten das mal eine 3-Wochen-Pause gehabt, nicht eine 2-Wochen-Pause zwischen den Episoden. Das machen wir von jetzt an neu so. Also wir werden jetzt alle 3 Wochen erscheinen. Genau.
Gut, dann wären wir also am Ende. Das ist dann also gewesen von der Episode 7 in der Staffel 2 mit Gästen. Das mal mit dem Thomas Bucher von Aufwärts stolpern, einem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.